Die sind weiter verbreitet, als man denkt, aber nicht mehr als Stadtrohrpostanlagen, sondern als reine Hausrohrpostanlagen, wenn es wie beim Bundeskanzleramt um Originaldokumente geht, die außerdem auf jeden Fall auch geheim bleiben, denn eine Rohrpostanlage ist praktisch fast völlig hacksicher.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.
Genial und geheimnisvoll, der Podcast im HNF. Wenn es heißt, das Heinz-Nixdorf-Museumsforum, das größte Computermuseum der Welt, hat was Neues, dann würde ich denken, das ist ein wahnsinnig kleines, schnelles Hightech-Gerät. Das ist irgendwie KI Next Level 5.0 oder wie auch immer. Stefan Stein, das Neue im HNF ist was, erstmal würde ich sagen, Uraltes, oder?
Ja, es ist was Uraltes, aber im ganz neuen Gewand, also modisch aus Acrylglas und mit den modernsten Segnungen der Technik ausgestattet. Es ist unsere häusliche Rohrpost als Demoanlage.
Also Rohrpost, ne? Da hätte ich sofort Assoziationen von irgendwie, ja, so direkt kurz nach dem Büroboten, irgendwie Damen mit Bleistiftabsätzchen, die schreiben und pinnen und die Rohrpost saust durchs Haus. Die gibt's jetzt aber offensichtlich auch in nagelneu, in schick Chrom und Bilder gibt's in den Shownotes natürlich zu dieser Podcast-Episode. Aber das ist doch kein nostalgisches Teil. Wo gibt's die Dinger denn heute noch?
Die sind weiter verbreitet, als man denkt. Mhm. Im Gegensatz zu früher aber nicht mehr als Stadtrohrpostanlagen, die zum Teil über hunderte von Kilometern ein Netz zum Beispiel in Paris oder Berlin bildeten, sondern als reine Hausrohrpostanlagen, die vor allen Dingen in großen Kliniken, in Versandhäusern, in großen Unternehmen, aber auch Hüttenwerken, chemischen Werken und so weiter, Materialproben, schriftliche Dokumente zur Unterzeichnung im Original und so weiter transportieren. Sogar der Bundeskanzler hat eine.
Wie, der hat eine Rohrpost?
Der hat eine Rohrpost im Bundeskanzleramt, das 2001 neu gebaut und mit einer jetzt rein vom technischen Prinzip her nicht ganz neuen, aber topmodern ausgestatteten Rohrpostanlage von 1300 Metern Länge. Ihn und ich glaube noch 30 oder 40 weitere Stationen im Hause versorgt.
Woher weiß ich denn eigentlich als Rohrpost, dass ich die dritte links und dann die zweite rechts muss? Wenn das so verzweigt ist, ist das ja gar nicht so einfach, oder?
Ursprünglich, das war gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gab es sozusagen Umladestationen. Die Rohrpost kam an, wurde dann kurz von einem Bediensteten gesichtet und in die eine oder die andere Röhre zum Weiterversand innerhalb der Stadt oder innerhalb des großen Gebäudekomplexes gesteckt. Ab den 1920er Jahren gab es dann elektrische Markierungen, die praktisch an der jeweiligen Rohrpostbüchse eingestellt wurden. Und dann, wenn ein bestimmtes elektrisches Feld durchfahren wurde, wurde eine gleichermaßen elektrisch betriebene Weiche betrieben und die Rohrpost umgeleitet. Heute geht das zum Teil mit RFID-Tags und mit Computerhilfe.
Aber wie witzig, dass Computerhilfe dabei hilft, irgendwie so ein Druckluftsauseteil zu kontrollieren. Das ist doch irgendwie anachronistisch, oder nicht?
Nein, durchaus nicht. Also wenn es wie beim Bundeskanzleramt um Originaldokumente geht, die eigentlich nur im Original auch unterzeichnet werden können und dementsprechend nicht mit der Mailpost hin und her geschickt werden sollen, die außerdem auf jeden Fall auch geheim bleiben, denn eine Rohrpostanlage ist praktisch fast völlig hacksicher.
Na? Ha, fast. Jetzt bin ich aber mal mit meiner ganzen kriminellen Energie zugange und weiß, wo die langlaufen, die Rohre, Durchmesser, was schätzen wir mal, so 20 Zentimeter vielleicht. Und ich säg das durch.
Dann würde ja sofort der Druck abfallen.
Ach, klar.
Und es würde auch Aufmerksamkeit verursachen. Und das will ja keiner, der in Wirklichkeit hackt.
Also die ganze Power, dass diese Kapsel durch die Rohre saust, das ist wirklich nur Druckluft?
Nein, es ist in aller Regel schon relativ früh so organisiert, zum Teil Druckluft, zum Teil aber Druck- und Sogluft. Also auf der einen Seite erfolgt ein Druck, auf der anderen Seite wird Unterdruck erzeugt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Wir haben jetzt also hier so ein Rohr, wo man mal eben schnell einen Abschnitt hochschieben kann. Dann können wir da reingreifen und die Kapsel rausholen. So, und da rein kann ich jetzt stecken Dokumente, die nur in echt verschickt werden sollen und Blutproben. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Meerschweinchen im Hinterkopf. Keine gute Idee.
Keine sehr gute Idee. Es würde wahrscheinlich lebend ankommen. Ob man es dem armen Tierchen antun muss, ist eine andere Frage. Lebendtiere wurden nur in einem Ausnahmefall verschickt. Also eine frühere Rohrpostangestellte aus West-Berlin hat, glaube ich, mal erzählt, dass einer unliebsamen Kollegin mal eine Maus in die Rohrpostbüchse getan wurde. Aber das ist ein Einzelfall. Normalerweise, was in der Rohrpostbüchse drin ist, lebt nicht. Ne?
Und muss Erschütterungen verkraften, wie zum Beispiel so Blutproben oder Laborproben oder so, das sollte ja möglichst heile bleiben dann, ne?
Ja, das ist natürlich wichtig, dass die sich nicht entmischen und so weiter. Und dementsprechend wird ganz vorsichtig abgebremst. Das geht auch mittlerweile mit Computerhilfe. Das heißt, es wird kurz vor dem Erreichen des Ziels, wo also die Rohrpostbüchse ausgeschleust oder wie man auch sagt, ausgeschleudert wird, wird also der Druck stark vermindert, der Sog ebenfalls. Und dann fällt die Rohrpostbüchse ziemlich langsam.
Gibt es jetzt außer dem Bundeskanzleramt und dem Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn noch andere Empfänger? Also gibt es eine Rohrpostindustrie, die davon leben kann?
Es gibt einige Hersteller, die weltweit tätig sind, weil solche Großrohrpostanlagen mittlerweile über die ganze Welt in allen möglichen großen Institutionen, vor allen Dingen eben Kliniken wegen der Proben, aber auch Chemiewerken wegen der Materialproben und so weiter gängig sind. Und dementsprechend sind diese Hersteller bis heute absolut aktiv und die Rohrpost, auch wenn sie als Stadtrohrpost tot ist, lebt als Hausrohrpost weiter.
Und Stadtrohrpost, nochmal eben schnell die Zeitmaschine nach hinten angeschmissen. Also ganz Paris war postmäßig mit der Rohrpost zu erreichen?
So einigermaßen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich für jeden Außenbezirk gilt, aber es waren etwa 450 Kilometer Rohrpostlänge, mit der die Pariser Pneu, Le Pneumatique hieß sie richtig, einfach nur kurz Pneu genannt, dann praktisch Schriftstücke oder Materialproben eben auch auf die Schnelle in der ganzen Stadt herumfahren konnte.
Irgendwie hat das ja auch so ein bisschen was Geheimnisvolles. Also man kann so eine Kapsel nehmen, kann den Deckel zur Seite ausschwenken, so, kann sie füllen, zuklappen und dann geht das ganze Teil wieder hinein. Schlitten hoch, Kapsel rein, Schlitten runter. Und ab die Post. Und die Kapsel saust nach oben, einmal quer durch den Laden und man sieht sie da hinten um die Ecke, Senkrechtkurve nach unten und puff.
Genau so.
So, das ist der Plan.
Ja, das sind bei uns insgesamt knapp 19 Meter, wo es also praktisch von in etwa Hüfthöhe losgeht, wo man die Rohrpostbüchse einschleust. Also man macht so eine kleine Klappe, schiebt man nach oben, befördert die Rohrpostbüchse hinein, schließt wieder, damit das Druck- und Sogsystem funktioniert. Und dann saust das Ganze durch metallverstärkte Acrylglasrohre. Das heißt, man kann also den Weg der Rohrpost rein optisch schon verfolgen.
Vielleicht mal so eine Minicam da rein, habe ich gerade schon überlegt. So eine Kapsel mit einem transparenten Deckel. Dann könnte man quasi in der Rohrpost sitzen.
Also das ist auch schon mehrfach gemacht worden. Es gibt auf YouTube, glaube ich, einige Rohrpostfahrten, wo man das Handy einfach als Filmkamera gewissermaßen zum Passagier gemacht hat. Und dann sieht man, wie in rasender Eile das Ganze durch die Röhre saust.
Wie rasend schnell ist denn diese rasende Eile?
Bei uns sind es vielleicht 12 Kilometer. Wir müssen das mit dem Druck noch genau einstellen. Maximalgeschwindigkeit derzeit ungefähr 40 km/h, die also eine Rohrpost bei größeren Strecken natürlich als bei uns erreichen kann.
Hier kann sie ja gar nicht richtig volle Fahrt aufnehmen.
Nein, wir wollen es ja nur demonstrieren und nicht maximieren. Und deshalb müssen wir ja auch kein Wettrennen mit der Rohrpost gewinnen.
Ist das jetzt was, wo Sie sagen, das spricht ganz besonders Kinder an, so jüngere Besucher, weil das noch so herrlich analog ist und nicht irgendwie digital in irgendwelchen Kisten passiert? Oder hat das den Nostalgieeffekt für ältere Besucher, die sagen, ach, bei uns im Büro gab es das auch noch?
Ich denke beides. Also ältere analoge Technik funktioniert genau so, wie Sie gesagt haben. Sie ist plastisch, anschaulich, sie ist haptisch, also handgreiflich im besten Sinne und zeigt ein Prinzip wunderbar, das Transportieren einer Nachricht vom Sender zum Empfänger. Plastischer kann man das eigentlich kaum praktisch ins Bild setzen. Ne? Das macht die Rohrpost für mich hier sehr sympathisch. Sie schließt historisch an die unglaubliche Fülle von Telegrammen an, die Ende des 19. Jahrhunderts eben über große Strecken schon elektrisch verschickt werden konnten. Und dann, wenn sie im Telegrafenempfangsamt waren, dann eben durch die damals schon völlig zugestopften und im chaotischen Dauerstau befindlichen Großstädte zu Fuß transportiert werden musste.
Ach, das war eine Kombi, eine Kombination von Telegrafen und Rohrpost dann?
Ja, eigentlich schon, weil das, der letzte Abschnitt war eigentlich der langwierigste, so komisch es klingen mag, aber man konnte, ich glaube 1870 schon, von Kalkutta nach London telegrafieren über riesige Entfernungen, ne, etliche tausend Kilometer. Aber wenn dann in London irgendjemand in einem Außenbezirk wohnte und das Telegrafenamt einige Kilometer entfernt war, dann musste irgendjemand losrennen und durch die, wie gesagt, mit Droschken, Pferden, Karren, Fußgängern und so weiter verstopfte Innenstadt erstmal zum eigentlichen Empfänger und das Telegramm dann dort zustellen.
Und das konnte die Rohrpost?
Die konnte es wieder weiter transportieren, bis es direkt im Außenbezirk war. Und von dort musste dann jemand, allerdings meistens nur wenige hundert Meter, zurücklegen, um dann das Telegramm vorlegen zu können.
Wann war denn Rohrpost Premiere? Wir sind jetzt gleich in die Gegenwart gesprungen mit dem schicken Plexiglasteil, aber das ist ja... hat schon eine lange Tradition auf dem Buckel, das Gerät, ne? Das, die Installation, nenne ich es mal.
Das Ganze ist im Prinzip ein Kind der Industrialisierung. Also die, wie gesagt, in rauen Mengen anfallenden Telegramme und die notorisch verstopften Innenstädte der Metropolen haben dazu aufgefordert, dann 1853 eine erste Rohrpost anzulegen, und zwar von der London Stock Exchange, also der Börse auf gut Deutsch gesagt, in London zum Central Telegraph Office, das heißt zum Haupttelegrafenamt. Das ist ziemlich auffällig, dass die Börsen sehr daran interessiert waren, von Anfang an die Nachrichten möglichst umgehend und möglichst schnell zu bekommen.
Weil es halt Geld ist.
Ganz genau. Wenn der Börsenkurs fällt und man kann etwas früher verkaufen, ist das blankes Geld wert. Umgekehrt natürlich genauso.
Da hat es den Anfang genommen und wahrscheinlich hat niemand gedacht, dass es so lange existieren würde, ne?
Ich glaube schon, doch. Man hat ja also damals schon, das 19. Jahrhundert war sehr technikaffin. Man hat auch in der Gartenlaube und anderen populären Zeitschriften begeistert die Neuerungen der Technik aufgenommen, auch wenn sie nachher gar nicht so erfolgreich waren. Aber die Rohrpost war es und blieb es über lange Zeit, um in diesen riesigen Großstädten eben von den zentralen Telegrafenämtern raus in die Vororte und so weiter zu befördern. Das war wirklich so praktisch, da war die Rohrpost der Transportesel.
Gibt es noch sonst noch irgendwelche schrägen Geschichten um die Rohrpost, wie sie, wozu sie missbraucht wurden oder irgendwie ein Wettrennen gewonnen hat oder sowas?
Auch reihenweise. Es gibt einige Filme, in denen die Rohrpost eine gewisse Rolle spielt. Was ich ganz originell finde, einmal ist sie eben doch richtig gehackt worden. Das war, ich glaube, 1981. In der natürlich Westberliner Spielbank. Die Westberliner Spielbank war in einem Hochhaus und ich glaube im 8. Stock war die eigentliche Spielbank, ein paar Stockwerke tiefer der Tresorraum. Und samstags, wo so richtig der Rubel respektive die Kugel rollte, hat man dann immer von oben, von der eigentlichen Spielbank zum Tresor, die Geldbomben abwärts geschossen. Dann hat sich jemand Zugang verschafft, wahrscheinlich mehrere Täter, haben mittendrin in einem Zwischengeschoss die Rohrpost geknackt, haben dort eine kleine Schleuse eingebaut und immer genau so viel Geld entnommen, dass es nicht unmittelbar im Tresorraum auffiel. Mhm. Und erst am nächsten Morgen, als der Tresorraum nachgeprüft hat und die Spielbank oben auch, stellte sich raus, dass 562.000 D-Mark buchstäblich abgezweigt worden waren und sie blieben auch verschwunden, die Täter genauso.
Da lag ich mit meiner kriminellen Energie ja gar nicht so verkehrt, ne?
Also in diesem Fall muss man sagen, mitgewitzt, ne? Also hat man sich schon was einfallen
lassen. Also schon auch konstruiert, die Umleitung, die Abzweigung so, dass Druck, Luft, Abfall und sowas alles weiter gefunzt hat und das nicht aufgefallen ist. Und schnell müssen sie auch gewesen sein wahrscheinlich, ne?
Ganz genau. Mhm. Und möglichst spurenarm, also auch immerhin so intelligent, nur so viel abzuzweigen, dass es unten nicht sofort auffällt, ne? Und dementsprechend hat es geklappt mit einem satten Gewinn.
Und in welchem Film durfte die Rohrpost mitspielen?
Das war, ich glaube, bei den ich glaube bei den Marx Brothers, wo jemand heißen Kaffee in die Rohrpostbüchse schüttet und der die Rohrpost empfängt, macht sie auf und es platscht ihm eben der Kaffee auf die Hose. Ich habe die Szene aber leider selber noch nie gesehen. Ne? Ich kenne sie nur aus Beschreibung.
Was können wir über die gute alte Rohrpost, die gar nicht so alt ist, sondern immer noch sehr modern, noch erzählen, Herr Stein?
Es gab auch Versuche, unterirdisch Menschen hin und her zu schießen. Also das war London Pneumatic Dispatch Railway, die 1861 und in darauffolgenden Jahren mit kleinen Wägelchen Leute hin und her transportierte, vor allen Dingen aber Pakete eigentlich, was dann schon etwas makaber anmutet. 1874 wurde erwogen in Wien, dass gerade eine pneumatische Post, so nannte man die Rohrpost dort, bekommen hatte, ob man eben nicht zum Zentralfriedhof, der gerade entstanden war, auch eine Rohrpost konstruieren könne, die dann die Leichen dorthin befördert. Man hat sich dann ausgerechnet bei, ich glaube, 2 Gulden oder sowas pro Leichnam, würde das Ganze einen satten Ertrag und die Baukosten dann in wenigen Jahren herausrechnen. Es ist aber unterblieben.
Aus Pietätsgründen oder aus finanziellen Gründen?
Ist mir nicht ganz klar. Also in dem Artikel, der auch in der berühmten Gartenlaube erschien, heißt es, dass die Toten dann schneller transportiert würden als die Lebenden, weil eine Eisenbahn hat damals ungefähr 50 km/h geschafft. Diese Rohrpost mit Särgen oder wie auch immer hätte es ohne weiteres auf 70 km/h gebracht, zumindest in der der theoretischen Konstruktion. Das heißt, die Toten wären flotter zum Grab gekommen als die Lebenden zum Friedhof.
Auf den letzten Metern nochmal richtig beschleunigt.
Aber nochmal richtig Dampf gemacht, genau. Tja, naja, das ist aber dann, wie gesagt, trotz der heimlichen Liebe der Wiener zum Zentralfriedhof dann unterblieben.
Und der Transport von einzelnen Menschen, also das ist ja, ich stelle mir das vor, ein bisschen wie vielleicht in so einem Rennbob oder so, dass man sich da reinkuschelt. Man, in Japan schlafen Menschen in irgendwelchen Kapselhotels, die sind auch nicht viel größer als so eine Rohrpostkapsel. Wieso ist das nichts geworden?
Man hat es zumindest in London und vor allen Dingen in New York versucht. Da war ein nimmermüder Konstrukteur, der jahrelang so 1867, 1869, 70 eine kleine Underground-Bahn dann betrieben hat. Er hat auch 400.000 Personen in einem Jahr befördert. Das Ganze wurde mit Druckluft wahrscheinlich zu teuer oder zu umständlich. Was dann kam, war die Londoner Underground, die ja bekanntlich anfangs mit Dampf fuhr, was kein Vergnügen war. Die Luft in den entsprechenden Tunnels oder unterirdischen Strecken war grauenhaft, dann aber ab 1890 auf Elektro umschaltete und dementsprechend ein effizienteres System bot.
Wie aktuell die Rohrpost und die Beförderung durch Tunnel nach wie vor ist, belegt der Tech-Visionär Elon Musk. Weil er sich angeblich über den nervigen Verkehr in Los Angeles geärgert hat, hat er angekündigt, das Ganze unter die Erde zu verlegen und spontan die Firma The Boring Company gegründet. Noch am selben Tag hat er drauf losgebohrt. Witzig übrigens auch die Doppeldeutigkeit des Namens. Boring heißt ja sowohl langweilig als auch bohrend. Eine Vision von Musk, eine Art Aufzug. In den Autos, auf kleinen Plattformen, in unterirdischen Tunneln, am Stau vorbei werden sie irgendwann wieder hochgefahren. Die Kosten für den Tunnelbau wollte er dabei auf 1/10 reduzieren. Er hatte auch schon Kontakt zu deutschen Tunnelbauern aufgenommen, war in Gesprächen, aber angeblich chaotisch und hatte aberwitzige Preisvorstellungen. Immerhin hat er eine eigene Tunnelbohrmaschine entworfen, die heißt übrigens Godot. Bis jetzt ist die Riesentunnel-Rohrpost für Tesla-Autos in Las Vegas umgesetzt worden und verbindet auf 2,5 Kilometern genau 3 Haltepunkte miteinander. Aber laut der Homepage von The Boring Company und X wird weiter dran gearbeitet. Die gute alte Rohrpost, vielleicht steht sie ja in der XXXL-Version kurz vor ihrem großen Comeback.
Also mit den Menschen war das nichts, mit den verstorbenen Menschen war das nichts. Meerschweinchen ist nicht gut, Kaffee ist nicht gut, aber viele Sachen kann die Rohrpost.
Ja, bis heute kann sie sehr viel und gerade vor wenigen Jahren ist das Heidelberger Universitätsklinikum, auch andere große Kliniken, zum Beispiel in Homburg, Saarland und so weiter, sind mit einem solchen System ausgestattet worden und bis heute sozusagen voll im Einsatz. Das Ende der Rohrpost kam eigentlich mit dem Niedergang der Telegramme. Nachdem dann Telegramme immer weniger wurden und vor allen Dingen die Konkurrenz durch Telefone, die immer weiter verbreitet waren, durch Telefaxe und dann schließlich durch die Mailprogramme sich immer stärker ausgewirkt hatten, wurde 1971 Ende Februar die Westberliner Ruhrpost abgeschaltet. Ihr Ostberliner Pendant, auch beides schön getrennt, wie das in der Kalten Kriegszeit sich gehört, wurde 1976 stillgelegt. Die legendäre Pariser Pneu 1984 und 1997 eine Basler Strecke, wobei ich nicht genau weiß, ob die vielleicht nicht in den letzten Jahren noch als rein betriebsinterne Post, Ruhrpost gewissermaßen tätig war. Ein letztes Wort noch. Franz Kafka hat mit allen modernen Mitteln gerne auch Telegramme verschickt, das Telefon benutzt und so weiter. Er war ja in einer großen Arbeitsversicherung tätig. Und wenn er seiner Freundin Milena Jesenska Briefe geschickt hat, dann schrieb er des Öfteren dazu, ich hoffe, dass die Ruhrpost am Wochenende das zustellt und so weiter, sodass also immer sein Motto, Briefe sind geschriebene Küsse, gewahrt blieb und dann möglichst rasch die Empfängerin erreichen sollte.
Aber was für schöne Sachen man doch mit der Ruhrpost verschicken kann, auch Küsse.
Es geht noch viel schöner. Ein ganz bekannter Comiczeichner, Franquin, ein franco-belgischer, wirklich legendärer Comic-Künstler, hat auch in seiner herrlichen Figur Gaston, einem chaotischen Büroboten, die Ruhrpost verewigt. Gaston hat also eine Ruhrpost gebaut, die ein Stockwerk tiefer in die Chefetage dann eben die berühmten Verträge, die immer wieder von einem Herrn Bruchmüller angefragt werden, runter transportieren soll, aber es gibt eine kleine Fehlfunktion und Herr Bruchmüller bekommt die Rohrpost mit vollem Tempo ins Gesicht. Ne? Also die Rohrpostbüchse einmal zum klaren technischen Knockout. Das ist ausgesprochen erheiternd, wird aber von den Rohrpostherstellern bisher hartnäckig verschwiegen.
Das halte ich für aus der Perspektive durchaus sinnvoll. Aber im Grunde genommen müssen wir es eigentlich jetzt nochmal krachen lassen. Wir machen jetzt nochmal den Schlitten hoch, holen die Kapsel raus, gucken, nee, keine Post, dann schicke ich es leer wieder zurück. Schlitten wieder runter und ab die Post.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt.